Rechnen, Schreiben, Lesen, das ist wichtig. Mathe, Deutsch, Englisch, das sind Kernfächer. Aber es gibt halt auch noch andere Kernelemente, insbesondere wenn man realisiert, welche Veränderungen wir in Zukunft vor uns haben und da bewusst und wohlbedacht mit umzugehen, das erfordert eine entsprechende Bildung. Worauf ich hinaus will, ist, dass meiner Ansicht nach BNE ein Kernelement einer allgemeinen Bildung, die jeder Mensch braucht, sein sollte.
Mit dem alten Muster Nürnberger Trichter, so schön deutsch, ne? Da hat man den Kopf und da stopft man alles rein in die Kinder und dann wird das schon da immer drin sein. So funktioniert die Welt heute nicht mehr und so funktioniert das Lernen eigentlich sowieso nicht.
Das haben irgendwie gezeigt, dass es manchmal auch einfach nur die kleinen Dinge sind und dass man irgendwo starten sollte und dass man auch, wenn man halt nur Bäume pflanzt oder dass es immer besser ist, ein bisschen was zu machen, dass jeder halt versucht, ein Stück weit ein bisschen was beizutragen.
BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Unerlässlich, um junge Generationen fit zu machen für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Das haben die Vereinten Nationen vor Jahrzehnten beschlossen. Das hat die Kultusministerkonferenz für Deutschland unlängst noch einmal unterstrichen. Trotzdem wird die Zukunftsbildung längst nicht überall praktiziert. Im vierten Teil der Böll-Spezialreihe Neue Lernkultur widmen wir uns dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung und stellen inspirierende Projekte an zwei weiterführenden Schulen vor. Etwa die selbstorganisierte Reise von SchülerInnen des Oberstufenkollegs in Bielefeld. Mit mehreren hundert jungen Bäumen im Gepäck haben sie sich aufgemacht ins spanische Galizien, um zu helfen, von Waldbränden verwüstete Gebiete wieder aufzuforsten. Der Klimarat des Max-Windmüller-Gymnasiums in Emden hält sich nicht mehr mit Kleinigkeiten auf. Nachdem die Schülerinnen und Schüler bereits erfolgreich eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebracht haben, arbeiten sie nun an einem nachhaltigen Wärmenetz. Mein Name ist Julia Eickmann. Viel Spaß beim Zuhören.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das mag dieser Tage ein Buzzword in der Bildungspolitik sein. Es bleibt eine recht sperrige Formulierung, deren Abkürzung BNE es nicht eben besser macht.
Also ich selbst finde den Begriff auch etwas sperrig, aber es ist nun mal die internationale Bezeichnung, die man eingedeutscht hat als Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich nutze eigentlich lieber den Begriff Zukunftsbildung, denn darum geht es im Wesentlichen. Es geht darum, Kenntnisse und Fähigkeiten für eine positive Zukunftsgestaltung zu erwerben, und zwar über die ganze Lebensspanne hinweg.
Bereits im Jahr 2005 haben die Vereinten Nationen die UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Nur so könnten die globalen Entwicklungsziele, die Sustainable Development Goals, kurz SDG, bis zum Jahr 2030 tatsächlich erreicht werden. Darunter das Ende von Armut und Hunger, mehr Geschlechtergerechtigkeit oder Klimaschutz. Qualitativ hochwertige Bildung ist eine wichtige Grundbedingung für das Erreichen dieser Ziele. In Deutschland wurde die UN-Dekade von der UNESCO-Kommission koordiniert, die eine bundesweite Allianz Nachhaltigkeit Lernen an einem runden Tisch versammelte. Von Anfang an saß an diesem auch Manfred Beck, der ehemalige Bildungsdezernent der Stadt Gelsenkirchen.
Man hat dann später, 2015, eben mit dem Blick auf 2030 festgestellt, dass die gesamten Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, das sind die SDGs, die Sustainable Development Goals, dass diese nur erreicht werden können, wenn die Menschen dazu befähigt werden. Das heißt, die Umsetzung der Ziele setzt eigentlich voraus, dass eine entsprechende Bildung stattgefunden hat oder stattfindet. Darum ist diese Bildung für nachhaltige Entwicklung von besonders herausragender Bedeutung. In dieser internationalen Systematik ist es ja eigentlich nur ein Unterziel des Ziels, gute Bildung für alle.
Die Kultusministerkonferenz formuliert es in ihren aktuellen Empfehlungen wie folgt. Zitat: BNE soll in die Lage versetzen, angesichts vielfältiger Krisenerfahrungen und komplexer Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für die eigene Person und die Gesellschaft insgesamt Handlungsoptionen in Bezug auf nachhaltige Entwicklungen zu entwerfen. Dabei geht es um die Entwicklung von Kompetenzen, welche Menschen befähigen, sich trotz Widersprüchen, Unsicherheiten und Zielkonflikten an Aushandlungs- und Gestaltungsprozessen für eine nachhaltige Entwicklung beteiligen zu können. Zitat Ende. Die Idee des nachhaltigen Lernens sickert seit einigen Jahren in die Schulen ein, weltweit, wenngleich auf sehr unterschiedliche Weise.
Wenn Sie in einem sehr armen Land leben, werden Sie andere Schwerpunkte haben, als wenn Sie in einem hochentwickelten Industrieland leben.
So unterschiedlich die Inhalte, so verschieden sind auch die Ansätze, wie sich BNE im Bildungssystem verankern lässt. Manfred Beck, der sich für lebenslanges Lernen ausspricht, vertritt die Idee des Reallabors. Der Gedanke dahinter? Partizipation, eigene Fragestellungen entwickeln und in einer Gemeinschaft Lösungen finden. Das funktioniert bereits im Kindergarten und noch in der Erwachsenenbildung, aber eben auch an Schulen.
Für die Schule gibt es im Moment ein Konzept, das in idealer Weise dies realisiert für Unterricht. Das ist der Friday. Das heißt, man richtet die Möglichkeit ein, 4 Stunden klassenübergreifend, also in unterschiedlicher Alterszusammensetzung, eigene Projekte zu entwickeln. Und zwar nicht als einmaliges Projekt, sondern tatsächlich als jede Woche stattfindender Unterricht. Das ist sehr spannend. Und dort, wo es realisiert wird, geben alle Fächer einen kleinen Teil ihres Zeitbudgets ab, um diese 4-stündige Einheit des Projektunterrichtes zu ermöglichen. Und zwar Projektunterricht nicht in vorgegebener Form, sondern in der Form selbst entwickelt von Schülerinnen und Schülern.
Als Friday mit frei bestimmbaren Inhalten am letzten Schultag der Woche, im außerschulischen Lehrraum oder in Projektarbeit. BNE lässt sich auf vielfältige Weise im Lehrplan verankern. Klar ist aber auch, dafür ist ein Umdenken erforderlich. Eine Stunde Erdkunde und eine Stunde Biologie aus dem Stundenplan zu streichen und gegen das ominöse Fach BNE auszutauschen, ist nicht zielführend. Auch können einzelne Lehrkräfte nicht viel erreichen. Der Ansatz muss von der ganzen Schule vertreten werden und systemisch über den bestehenden Lehrplan hinaus ansetzen. Das Oberstufenkolleg in Bielefeld, als Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen gegründet, hat eine offene Haltung gegenüber innovativen Formen des Lehrens und Lernens hier Tradition. Der promovierte Ökologe Andreas Stockey unterrichtet am Oberstufenkolleg Biologie und so viel mehr. Heute ist eine Gruppe von interessierten LehrerInnen von der Georg-August-Zinn-Schule im Odenwald zu Gast. Sie wollen erleben, wie BNE in Bielefeld praktiziert wird. Auf dem Weg ins Klassenzimmer zeigt Andreas Stockey die Hochbeete, die auf der Schulterrasse angelegt wurden, von den Schülerinnen und Schülern, die in Bielefeld Kollegiatinnen genannt werden.
Das ist die Kombination sozusagen aus naturnaher Terrassenbegrünung und grundlegendem experimentellen empirischen Arbeiten, in das wir hier einführen und das sozusagen vermitteln soll, was es beinhaltet, ob es für eine bestimmte Feststellung, Behauptung, einen empirischen Befund gibt oder nicht. Hier sind jetzt in jedem Kübel, das sind 18 Stück in der Summe, immer die 5 gleichen Arten angepflanzt. Und die Frage ist, inwieweit sie jetzt aber doch unterschiedlich wachsen, weil es auf der einen Seite schattiger oder der Regen nicht so gut ankommt oder wir variieren auch noch in der Nährstoffversorgung. Das heißt, also eine ganz grundlegende Einführung in unserem Basiskurs Naturwissenschaften in empirische Geländearbeit.
An dem von den Schülerinnen und Schülern gepflegten und regelmäßig vermessenen Freilandlabor lernen sie aber viel mehr als empirische Untersuchungen an Pflanzen. Für Andreas Stockey liegt in der Empirie der Schlüssel zur eigenständigen Meinungsbildung.
Diese Erkenntnis, dass ich für eine bestimmte Meinung, für eine bestimmte Feststellung einen empirischen Befund habe, der sozusagen ein objektives Ergebnis darstellt. Und das, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass unsere gesellschaftliche Entwicklung und unsere politischen Entscheidungen sozusagen evidenzbasiert sein soll. Also mehr ist als Meinung, dass es Belege, Befunde dafür gibt, dieses zu tun, ist viel orientierter als das andere, weil das nicht das Ziel erreicht. Das ist ja das, was ich sagen würde, man einem jungen Menschen, der in einer demokratischen, offenen Gesellschaft als mündiger Bürger an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben will, vermitteln muss, damit er das auch tun kann. Und nicht darauf angewiesen ist, dass irgendein Experte um die Ecke kommt und ihm sagt, hier, das ist richtig, daran musst du glauben, das ist falsch, das kannst du vergessen.
Während die Entwicklung von Pflanzen beobachtet wird, werde fast schon beiläufig ein empirischer Habitus entwickelt und im besten Fall mündige BürgerInnen geprägt. Ganz bewusst fächer- und methodenübergreifend Kompetenzen zu schulen und Synergieeffekte zu nutzen, gehört für Andreas Stockey zum Ansatz.
Dass durch diesen Synergieeffekt sozusagen auf der Methoden- und Kompetenzebene tatsächlich eine neue Qualität erreicht wird und die Qualität des Unterrichts nicht daran gemessen wird, dass die Liste der Behandelten in Anführungsstrichen stofflichen Inhalte durchgehechelt wird, sondern dass wir versuchen, ganz bewusst zu fokussieren, exemplarisch Inhalte auszuwählen und daran vieles Grundsätzliches zu erarbeiten, sodass die jungen Menschen das Prinzip oder die Methode verstanden haben und die auf beliebige andere Fälle anwenden können.
Die Idee, dass zentrale Probleme unserer Welt nur aus der Perspektive verschiedener Fachrichtungen verstanden und gelöst werden können, führte am Oberstufenkolleg konsequent zu der Einführung von Profilen, in denen jeweils 3 bis 4 Grundkurse aus verschiedenen Fächern zusammenarbeiten. Der Profilkurs Tomorrowland, wie wollen wir leben, etwa vernetzt die Fächer Naturwissenschaften, Biologie, Englisch und evangelische Theologie, Ethik. Über Themen, Zugänge und Verknüpfung sprechen sich die Lehrkräfte ab.
Ganz wichtiges Element in der Einführung unseres Profils sind eben diese auch international anerkannten 17 Nachhaltigkeitsziele, die im ersten Moment, finde ich ja, wie so ein Sammelsurium von allem Schönen und Tollen sich darstellt. Und jeder sagt, ja, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, aber was fangen wir jetzt damit an? Wenn alle sich nur hinstellen und das alles wollen, das funktioniert nicht. Dann gibt es nur wieder einen riesengroßen Kampf darum, welches Ziel ist jetzt das Wichtigere oder das Bessere oder das Notwendigere.
Im Unterricht werden die Nachhaltigkeitsziele, wie beispielsweise der Schutz intakter Ökosysteme, mit Leben gefüllt. Aber auch über das Klassenzimmer hinaus. Im Thüringer Wald betreibt das Oberstufenkolleg ein Untersuchungsprojekt. Auf einwöchigen Exkursionen untersuchen die Kollegiatinnen hier, welchen Einfluss der Klimawandel auf die von ihnen angepflanzten Tannen und Eichen hat. Sie sammeln Daten, vermessen, überprüfen, ob sich die Wärmeschichten in der Luft verschoben haben und sich dadurch auch das Wachstum der Pflanzen auf verschiedenen Höhenmetern verändert.
Das ist schon sinnvoll,
sagt Levi, der im 11. Jahrgang an der Exkursion teilgenommen hat.
Weil man auch am Ende des Tages immer sieht, was man geschafft hat. Und das ist eigentlich schon ein gutes Gefühl, auch wenn es sehr anstrengend ist. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen hier im Kurs. Es ist halt irgendwie zu dem, was wir im Unterricht machen, mal was anderes, weil man das mal wirklich vor Augen hat, was man da macht. Und sich auch, wenn man dann wieder im Unterricht sitzt, das besser vorstellen kann, weil man es halt selber schon mal durchgeführt hat. Oder einem das vor Ort erklärt wurde, wie das funktioniert.
Seine Kollegiatin Tessa sieht das genauso.
Und ich fand, dass man zum einen halt so einen total guten Zugang bekommen hat zu den Kursthemen, die wir halt im Unterricht gemacht haben, weil das ja alles auch irgendwie so ein bisschen damit was zu tun hatte und darauf basierte. Und ansonsten fand ich auch, dass es irgendwie total gut tat, einfach mal so praktische Arbeit zu machen und so ein bisschen aus der Theorie immer rauszukommen. Also es war so ein guter Ausgleich mal.
Auch Marit war das erste Mal beim Untersuchungsprojekt im Thüringer Forst dabei. Für sie hat die Reise noch mehr bewirkt als das Vertiefen von Unterrichtsinhalten.
Also mir hat das ein bisschen gezeigt, weil wir uns ja hier im Unterricht auch viel theoretisch halt mit Nachhaltigkeit und Klimawandel beschäftigen. Und ich häufig das Gefühl habe, auch wenn man sich mit den Nachrichten beschäftigt, dass es so ein großes Thema ist und so viel dahinter steht und dass es häufig auch, finde ich, ein bisschen überfordernd ist und man nicht ganz genau weiß, wo man anfangen soll und sich das dann so ein bisschen hilflos fühlt. Und das hat mir irgendwie gezeigt, dass es manchmal auch einfach nur die kleinen Dinge sind und dass man irgendwo starten sollte und dass man auch, wenn man halt nur Bäume pflanzt oder dass es halt einen Teil ausmacht und dass es immer besser ist, ein bisschen was zu machen. Und nur weil man jetzt quasi ein Stück Wald rettet, heißt es ja nicht, dass man direkt alle Welt auf der ganzen Welt retten kann, aber darum geht es ja auch nicht, sondern dass jeder halt versucht, ein Stück weit ein bisschen was beizutragen. Und ich finde, das Gefühl hat man auf jeden Fall bekommen.
Ins Tun kommen und so der überwältigenden Hilflosigkeit, die durch die Klimakrise in vielen heraufbeschworen wird, etwas entgegensetzen. Damit hat das Oberstufenkolleg auch an anderer Stelle gute Erfahrungen gemacht. Ein Aufforstungsprojekt an den durch Waldbrände verwüsteten Landstrichen im spanischen Galizien hat dem Kollegiaten Mattis so gut gefallen, dass er im Jahr darauf wieder in die Region fahren und das Projekt weiter vorantreiben wollte. Da der Stundenplan und Fördertöpfe in diesem Jahr keine weitere Exkursion zuließen, organisierte Mattis sie, tatkräftig unterstützt von Lehrer Christian Schweihofen und Referendarin Linda Landwehr, kurzerhand selbst. Er begeisterte weitere Kollegiatinnen, die sich mit ihm um Erasmus-Förderung und den Kontakt in die Region kümmerten. In ihren Herbstferien machte sich so eine Truppe von 8 Kollegiatinnen, einem Lehrer, einer Referendarin und einem Bielefelder Ranger, der sich ebenfalls für das Projekt freinahm, auf nach Galizien. Im Gepäck 12 Matratzen zum Schlafen in der Nacht und 750 junge Bäume zum Pflanzen für den Tag.
Wir sind auch nach Corell gefahren, das ist so eine Bergregion. Und 2021 sind da infolge von Waldbränden eben ist die ganze Landschaft quasi abgebrannt. Also, und da sieht man eben quasi das, wovon immer geredet wird, von den Auswirkungen vom Klimawandel, die ja hier zugegebenermaßen eher im Kleinen irgendwie sichtbar sind. Und da sieht man aber wirklich sehr eindrucksvoll, wie halt, ja, doch ausgelöst durch den Klimawandel halt eben die ganzen Bäume da abgebrannt sind und da wirklich gar nichts mehr ist von dem Wald, der halt da mal gestanden hat. Und das ist halt schon eindrucksvoll. Und da sieht man eben auch, wie wichtig es dann ist, irgendwie so Bildung für nachhaltige Entwicklung irgendwie zu betreiben und auch an dem Ort vielleicht zu betreiben, wo wir halt da waren, weil wir haben ja auch Bäume aktiv gepflanzt, also Eichen, weil die feuerresistenter sind als die Bäume, die da vorher standen, also zum Beispiel Pinien.
Die 17-jährige Hanna war die jüngste Mitreisende. Sie und ihre Kollegiatinnen haben das Projekt in weiten Teilen eigenhändig geplant und umgesetzt. Bereits im Vorfeld nahmen sie Kontakt zu einer spanischen Schule in der Region auf. Vor Ort begeisterten sie die SchülerInnen, gemeinsam mit ihnen den Wald nachhaltig aufzuforsten und aus Monokulturen wieder vielfältige Ökosysteme zu machen. Juliens Augen leuchten, wenn er von der Reise erzählt.
Klar, natürlich, dieser Eindruck von diesen abgebrannten Flächen war unglaublich traurig zu sehen und unglaublich deprimierend. Aber wenn man dann in diesen Bergen stand, dann die Bäume gepflanzt hat und hinter einem war dann dieser riesige, wunderschöne Nebel, der sich durch die Berge geschlängelt hat und es war unfassbar, es war wirklich unfassbar.
Im spanischen Galizien pflanzten die Bielefelder SchülerInnen nicht nur Eichen und heimische Lorbeere, sie legten auch den Samen für ein zweites Projekt. In Ogrove, in Galizien und in Bielefeld soll es künftig einen Weg aus Symbolbäumen geben. Setzlinge der Friedenseiche in Guernica, eines Ginkgos aus Hiroshima und einer Rosskastanie, die von der aus dem Hinterhof des Anne-Frank-Hauses abstammt, sollen hier künftig ein Denk- und Mahnmal für Hoffnung und Frieden sein. Derzeit kümmern sich die Kollegiatinnen um die Einverständniserklärungen der zuständigen Gedenkstätten.
Ich finde wichtig hervorzuheben, dass diese beiden Projekte eigentlich alle, dass die eigentlich mehrere unterschiedliche Ziele verfolgen.
Ergänzt Mattis.
Zum Beispiel diesmal war natürlich das Hauptziel, halt die Zusammenarbeit mit dieser Schule und auch diesen Gedenkpfad anzulegen. Aber zusätzlich haben wir auch noch eine Fläche gehabt von der Gemeinde, wo wir halt dann versucht haben, einen Mischwald anzulegen. Und wir waren ja dann auch noch da in Froschan, da bei der Comunidad de Montes, so, und haben da ja auch noch gepflanzt für Erosionsschutz und auch da natürlich viel Vielfalt und so, um da zu renaturieren. Also das ist halt relativ vielschichtig, was wir da tatsächlich gemacht haben in den 2 Wochen.
Fazit nach 2 Wochen Arbeit in den Herbstferien, langfristige Kooperationen mit Schulen in Spanien und Belgien, mehr als 800 gepflanzte Bäume und 2000 ausgesäte Samen, Sensibilität für die Bedeutung von Klimaschutz, Berge von außerschulischem Wissen sozialer, kultureller und organisatorischer Art, Selbstbewusstsein und das Gefühl von Selbstwirksamkeit, wie die Kollegiatinnen Hanna, Noah, Julien und Mattis bekräftigen.
Was mir besonders positiv auch aufgefallen ist und in Erinnerung auch geblieben ist, ist, dass wir halt untereinander, auch wir als Gruppe, haben nach meinem Empfinden, sage ich mal, sehr offen und auch irgendwie gut miteinander kommuniziert, was sind sowohl im Bezug jetzt auf das Projekt, was sind vielleicht Herausforderungen an dem Projekt und wie können wir das irgendwie beheben, was braucht es dafür, aber auch halt Sachen immer besprochen, die halt gut gelaufen sind und aber auch persönliche Bedürfnisse irgendwie, und das ja, ist mir, wie gesagt, sehr positiv in Erinnerung geblieben, dass wir so eine offene Kommunikation untereinander hatten. Und ich glaube, dass das auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass das so gut funktioniert hat und dass es eben für mich zumindest und ich glaube auch für viele andere halt eine sehr gute Zeit irgendwie war.
Mir hat das nochmal gezeigt, wie viel mehr man so machen kann als das, was man irgendwie so im Alltag macht. Und dass, wenn man so 2 Wochen wirklich aktiv was macht, das macht irgendwie was mit einem und man merkt dann irgendwie, wie viel man in so 2 Wochen schaffen kann, von dass man bis nach Spanien reist, um dann da irgendwie hunderte neue Leute kennenzulernen und irgendwie mit denen zusammenarbeiten und Freundschaften zu knüpfen teilweise und Bäume zu pflanzen und einfach aktiv zu sein und nicht irgendwie zu Hause rumsitzen, was man ja auch in den Ferien irgendwie gut hätte machen können. Aber ich glaube, das ist viel mehr erfüllend, als man so denkt, wenn man aktiv ist und rauskommt und was macht, auch wenn es natürlich anstrengend ist.
Ich habe mich nach diesem Projekt so unfassbar gut gefühlt, endlich mal was getan zu haben, wirklich Bäume gepflanzt zu haben. Sonst saß man halt zu Hause, hat dann irgendwie gelesen, okay, da eine Spende für 1 Euro, pflanzen wir einen Baum. Und jetzt hat man selber unzählige hunderte Bäume gepflanzt. Und das ist so ein unfassbar gutes Gefühl, wirklich mal was getan zu haben.
Ja. Irgendwie habe ich da auch sehr viel persönlich gleich mitgenommen, einfach weil diese 2 Wochen sehr, sehr intensiv war.
Das sagen nicht nur die SchülerInnen, auch die mitreisenden Erwachsenen haben viel mitgenommen. Aaron Gellern ist Ranger der Stadt Bielefeld und hat das Projekt in seinem Urlaub begleitet.
Sich austauschen, auch irgendwie mal außerhalb des ganzen schulischen Kontexts denken. Ja, das fordert einfach viel Engagement, aber das macht, glaube ich, diese Sache auch wesentlich interessanter. Aber ich glaube, das ist auch eine Gedankenstruktur, in der wir zukünftig als Gesellschaft einfach denken müssen, auch mal wieder mehr ins Machen zu kommen, anstatt immer nur über viele Sachen zu reden, aber nichts umzusetzen.
Auch die Referendarin Linda Landwehr hat sich sehr für das Projekt engagiert und viel gelernt.
Dass man sich quasi nicht auf diesen Strukturen, in denen man sich befindet, in einem Regelsystem wie Schule ausruht, sondern dass man darüber hinaus wächst und vielleicht auch Mut schöpft, Engagement zu zeigen und ja auch was zu entwickeln und Ideen weiterzutragen und ja, dass sowas dann vielleicht erst ins Rollen gerät, weil wenn man weiterhin einfach Schule so fortführt, wie es in der Regel in vielen Schulsystemen gerade abläuft, dann gehen solche Projekte halt verloren. Und ich glaube, es braucht wirklich diesen Mut, was anzufangen. Und es muss ja gar nicht unbedingt genau dieses Projekt sein. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die mit Demokratie und Nachhaltigkeit etwas ins Rollen bringen könnten und die sehr wertvoll sind und auch zeigen, wie SchülerInnen dann vielleicht auch anders lernen, also ohne Zwang und Stress und Angst, sondern dass sie wirklich sich selbst wirksam fühlen und die Sinnhaftigkeit in dem sehen, was sie tun. Und das hat ja auch einfach langfristig ganz andere Folgen, als wenn sie quasi nach dem Abi die Schule verlassen und sagen, okay, jetzt tschüss, sondern dass sie quasi wirklich langfristig etwas entwickeln, was sie dann bereichert und was sie auch wirklich für ihr Leben mitnehmen können und vielleicht auch für die Welt.
Den Wert des selbstgestalteten, außerschulischen Lernens schätzt Christian Schweihofen genauso hoch ein. Trotzdem gibt der Biologie- und Sportlehrer, der das Projekt von Anfang an begleitet hat, eins zu bedenken.
Wenn wir die Heilung der schulischen Realität in außerschulischen Veranstaltungen suchen, dann kriegen wir ein Problem. Dann kriegen wir ein Problem mit Schülerinnen und Schülern, die zusätzlich zu den 34 Wochenstunden in der Oberstufe auch noch ihre Ferien aufgeben müssen, um gebildet zu werden. Dann kriegen wir ein Problem mit Lehrkräften, die in den Ferien arbeiten müssen, damit sie bilden können. Man muss dann überlegen, wenn der Wert solcher Veranstaltungen in dem Machen, in dem Gestalten, in dem Miteinander liegt, dann ist das Schule, dann gehört das in die Schulzeit rein und nicht in die Ferien.
Ortswechsel. Auch am Max-Windmüller-Gymnasium im ostfriesischen Emden werden die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wie selbstverständlich in den Unterricht eingeflochten. Und auch hier setzt sich eine starke Schulgemeinschaft erfolgreich für die Umwelt ein, schon seit vielen Jahren. Im Rahmen des Climate-Action-Projekts der UNESCO hat die Schule ihr Engagement noch deutlich gesteigert und im Jahr 2017 einen Klimarat und ein Klimaparlament ins Leben gerufen. Für das Parlament wählen alle Jahrgangsstufen Abgeordnete, 2 bis 3 SchülerInnen pro Klasse.
Und das garantiert halt, dass aus allen Jahrgängen, also tatsächlich jetzt bei uns von der 5. bis circa zur 12., manchmal auch noch in der 13., Schüler und Schülerinnen vertreten sind und dass wir halt immer genug haben, die sich für das Thema Klimaschutz engagieren möchten.
Die Elftklässlerin Deike ist gemeinsam mit Julia Vorsitzende des Klimarats, dem Gremium, das für die Umsetzung der Ideen, die das Parlament entwickelt, zuständig ist.
Das sind zwar weniger Leute, aber die treffen sich dann auch häufiger und kümmern sich halt sehr aktiv um die Projekte und planen das Ganze. Und dann, wenn Projekte sozusagen stehen oder Termine stehen, kann das Klimaparlament natürlich noch gerne helfen. Aber durch diese Aufgabenverteilung hat sich das bei uns ganz gut an der Schule ergeben, dass halt das Engagement immer weiterläuft.
Mit großem Erfolg. Derzeit arbeiten die beiden 16-Jährigen gemeinsam mit dem Klimarat an nicht weniger als der Dekarbonisierung des Wärmenetzes.
Ja, ist ein Riesenwort, ist aber auch etwas sehr Schönes, kann man auch recht simpel erklären. Das Wort Dekarbonisierung kommt so ein bisschen vom Carbon, von CO2. Und das bedeutet sozusagen, dass wir das CO2 aus unserem Wärmesystem entnehmen wollen. Sprich, dass wir das nachhaltiger machen wollen. Also wir haben ja jetzt 2020 war das, da haben wir damit angefangen. Und davor hatten wir schon die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die halt uns nachhaltigeren Strom garantiert hat. Und jetzt wollen wir sozusagen vom Strom, den wir schon nachhaltiger jetzt produzieren, zur Wärme übergehen. Und haben auch schon Stadtvertretern und Parteien und allen möglichen Leuten unsere Idee vorgestellt, damit das Ganze ins Rollen kommt. Genau. Und das ist halt eben so ein riesiges Projekt, weil unsere Schule nicht alleine die Wärme bezieht, sondern einem Netz dran hängt. Deswegen nennen wir es auch immer Dekarbonisierung des Wärmenetzes. Und genau, da hängen ganz viele städtische Gebäude dran, zum Beispiel auch ein Schwimmbad mit einem hohen Energieverbrauch. Deswegen ist das so ein großes Projekt.
Vor dem Drehen großer Räder schrecken die Schülerinnen und Schüler offensichtlich nicht zurück und werden in ihrem Engagement auch nicht von skeptischen Stimmen ausgebremst. Welche Ideen sie umsetzen, welche Ziele sie erreichen wollen, das hängt ganz von ihnen ab. Das erste Projekt des Klimarats vor einigen Jahren war das Austauschen der Papierhandtücher in den Schultoiletten gegen elektrische Händetrockner. Kosten, Verbrauchs- und Emissionslisten wurden erstellt und gegengerechnet. Nach bereits einem Jahr, so haben die Schülerinnen ausgerechnet, haben sich die elektrischen Geräte amortisiert, finanziell und in ihrer Umweltbilanz. Das nächste Projekt war dann bereits eine Hausnummer größer. Unter dem Arbeitstitel Watt aufs Dach wollten die jungen Ostfriesinnen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule errichten. 3 Jahre und viele Berechnungen und Anträge später stand sie, die erste PV-Anlage auf einem öffentlichen Dach in Emden. Nach dem weitestgehend klimaneutralen Strom ist jetzt die Wärme dran.
Nach der Photovoltaikanlage wirkte das sozusagen wie der nächste richtige Schritt. Also diese CO2-neutrale Schule ist sozusagen das Hauptziel von uns. Und da war die Wärme halt einer der größten CO2-Verursacher, weshalb wir das sozusagen als nächstes angegangen sind.
Mit ihrem Engagement haben Deike und Julia nicht nur was für die Klimabilanz ihrer Schule getan, sondern auch viel gelernt.
Ich finde, man kann vor allem lernen, dass es sich lohnt, für solche Ziele zu kämpfen, weil man beispielsweise an der Photovoltaikanlage sehen kann, dass es möglich ist, so etwas Riesiges wie eine Photovoltaikanlage auf ein Schuldach zu bringen, was von der Stadt verwaltet wird. Also muss man dazu sagen, das sind ja keine einfachen Prozesse, die da vonstatten gehen. BNE bringt halt in der Hinsicht echt viel. Vor allem auch das Ziel, dass man zusammenarbeiten soll für diese Ziele. Also wir als Klimarat reden tatsächlich mit sehr vielen außerschulischen Partnern aus Parteien, aus der Stadtverwaltung oder auch mit Experten jetzt gerade zum Thema Wärme. Und das bringt einem wirklich super viel, dieser Austausch. Man merkt, dass es wirklich auch nur gemeinsam geht.
Und auch in Emden zeigt sich ganz praktisch, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt.
Das ist noch ein ganz gutes Beispiel, was BNE aus Menschen auch teilweise macht. Also ich glaube, wir beide sind sehr entwickelt worden, auch durch BNE und durch dieses System, was wir etabliert haben. Und ich glaube, das zeigt auch einfach, was BNE alles bewirken kann. Also sowas wie E-Mails schreiben oder sowas oder Präsentationen erstellen, das können wir jetzt auch langsam mal, was wir am Anfang vielleicht noch nicht so unbedingt drauf hatten.
Und man muss dazu sagen, dass halt die Arbeit jetzt vor allem im Klimaparlament und Klimarat, dass die auch so ein bisschen das Soziale fördert, finde ich, da man tatsächlich immer wieder auf Leute zugehen muss, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Also man lernt wirklich jetzt mit einem Zwölfklässler oder einer Sechsklässlerin zu reden, auch wenn man die vorher nicht gesehen hat, weil solche Projekte einen eben vereinen, auch als Schulgemeinschaft. Und daraus lernt man halt auch ganz viel später fürs Leben, dass man sich halt wie ein offener Mensch verhält.
Für Schulen, die jetzt motiviert sind, auch loszulegen, haben Deike und Julia einen Rat.
Ich glaube, so der erste Schritt wäre, glaube ich, einfach mal ein Treffen zu organisieren und einfach mal auch zu schauen, was für Projekte gibt es denn schon in den Köpfen meiner Schüler. Also ganz viele Projekte sind schon einfach vorhanden, aber noch nicht ausgesprochen. Also in den Köpfen der Schüler ist, glaube ich, schon ganz viel los und auch ganz viel, was man als Inspiration nehmen kann. Deswegen einfach vielleicht ein Treffen mal organisieren und vielleicht zu brainstormen, wo man die Schule in 5, in 10 Jahren sieht.
Dazu gehört ja auch, dass die Schüler und Schülerinnen den Schulalltag ja jeden Tag erleben. Das heißt, dass die ja am besten wissen, wo die Missstände liegen, wo man vielleicht mehr Klimaschutz einfach integrieren könnte.
Das Max-Windmüller-Gymnasium ist Teil des globalen Netzwerks der UNESCO-Projektschulen. Deutschlandweit sind es gut 300 Einrichtungen, die Nachhaltigkeit und zum Teil auch demokratiepädagogische Ansätze verknüpfen, mit außerschulischen Partnern kooperieren, aber sich auch untereinander austauschen. Kai Gembler ist nicht nur Lehrer am Max-Windmüller-Gymnasium, sondern auch UNESCO-Koordinator und Ansprechpartner für die Projekte der SchülerInnen. Auch er empfiehlt, sich der Herausforderung zu stellen und einfach anzufangen.
Man muss sich nicht vormachen, dass es keine Arbeit wäre. Aber auf der anderen Seite, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, muss ich gestehen. Das ist eine, wie ich finde, sehr bereichernde Art der Lehrtätigkeit, die gleichzeitig auch eine Lerntätigkeit ist. Denn auch ich lerne ja viel. Ich habe nie irgendwie mich mit Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen in meinem Studium beschäftigt. Das ist etwas, was ihn halt sehr, sehr bereichernd befruchtet. Das ist viel Arbeit, das muss ich sagen. Aber ja, die Arbeit macht ja auch Freude. Und zwar eine ganze Menge. Und das kann ich nur empfehlen. Also wir reden immer darüber, was den Lehrerberuf attraktiv machen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man kann dort tatsächlich auch eine ganze Menge von Dingen umsetzen und bewegen, die vielleicht gar nicht sofort in den Sinn kommen.
Soziale Aspekte, ökologische, aber auch ökonomische Perspektiven, all das steckt in Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Es steckt hinter, dass die Welt ganzheitlich betrachtet wird und nicht in Schablonen betrachtet wird.
Sagt Silvia Löhrmann. Die Lehrerin war lange für die Grünen politisch aktiv, unter anderem als Schulministerin in Nordrhein-Westfalen.
Und Bildung für nachhaltige Entwicklung impliziert eben, dass wir auf die gesamte Welt in sozialen, ökologischen, aber auch ökonomischen Fragen schauen und Konzepte entwickeln, die uns helfen, diese Welt heute und zukünftig zu gestalten und auch lebenswert zu erhalten. Und das verändert den Blick auf die Welt und das verändert aber vor allem auch den Blick auf das Lernen, damit wir die Kinder gut ausbilden, damit sie empowered werden, damit sie die Zukunft gestalten können.
Ein neuer Blick auf das Lernen, eine zukunftsgerichtete neue Lernkultur. Impulse dafür gibt die Fokusgruppe Bildungspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, deren Mitglied Silvia Löhrmann ist, in ihrem gleichnamigen Böll-Brief. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Die neue Lernkultur, die wir mal formuliert haben und zusammengefasst haben, die will ja ansetzen, dass die Kinder viel lernen. Dabei werden überhaupt nicht die Fächer aufgegeben und die wissenschaftlichen Ansätze der Fächer und dass aber trotzdem eben nicht in Kästchen gelernt wird, sondern dass die Dinge zusammengeführt werden. Der ganzheitliche Ansatz ist dabei wichtig und indem wir mit dem alten Muster Nürnberger Trichter, so schön deutsch, ne? Da hat man den Kopf und da stopft man alles rein in die Kinder und dann wird das schon da immer drin sein. So funktioniert die Welt heute nicht mehr und so funktioniert das Lernen eigentlich sowieso nicht. Ja, in Frankreich gibt es einen Satz, Kinder sind nicht Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden müssen. Das ist ein viel schönerer Gedanke als dieser deutsche Nürnberger Trichter. weil man ist nicht irgendwann fertig mit dem Lernen, sondern das Lernen muss immer weitergehen. Und deswegen muss die Komplexität der Welt in den Blick genommen werden. Das Lernen muss darauf ausgerichtet werden und man muss den individuellen Ansatz dazu nehmen, weil die Kinder ja nicht alle gleich lernen, nicht alle im Gleichschrittmarsch durch das System gehen und durch die Fächer gehen. Und deswegen erfordert das natürlich eine hohe Expertise der Lehrkräfte, eine gute Zusammenarbeit der Lehrkräfte, aber auch das Rausgehen in die Welt. Und das machen einzelne Schulen ja wirklich ganz, ganz großartig.
Um die Welt von heute und morgen gestalten zu können, braucht es mehr als Fachwissen. Auch Zuversicht und das Wissen um die eigene Selbstwirksamkeit können durch positive Erfahrung vermittelt werden. Die Mitgestaltung von SchülerInnen an Unterricht, Projekten und Schulentwicklung ist dafür ein zentrales Instrument.
Wenn Sie dann merken, dass Sie, was Sie erlernt haben, auch anwenden, ganz konkret in der Praxis, an einem außerschulischen Lernort, und damit in Ihrem Umfeld Welt verändern, wissen Sie ja auch, dass mit Ihrem Tun im Kleinen auch am Großen was verändert wird. Es gibt ja diesen schönen Gedanken, global denken, lokal handeln. Der findet sich auch in BNE und der findet sich auch dabei, den Jugendlichen, den Kindern und Jugendlichen diese Lernmöglichkeit zu geben. Dann gucken die nicht auf die Uhr und denken, jetzt ist die Dreiviertelstunde schon wieder rum, sondern dann wollen die oft auch weitermachen, weil es ihnen Freude macht. Und wer mit Freude lernt, lernt natürlich im Grunde auch besser.
Freude am Lernen für Schülerinnen und Schüler, für die Lehrkräfte und für die Zukunft. Dass BNE wichtig und gut ist, darüber herrscht Konsens. Trotzdem ist sie noch nicht an allen Schulen verankert, weil es schwerfällt, im auf Hochtouren laufenden Schulbetrieb die Routinen zu verlassen, weil es am Anfang noch mehr Arbeit ist, weil einzelne Lehrkräfte als Einzelkämpferinnen nichts erreichen können, weil ganzheitliches Lernen nur zusammengeht. Vielleicht helfen die gelebten Praxisbeispiele in diesem Podcast, sich anstecken zu lassen. Anfangen sollte man dann ganz bei sich, empfiehlt Silvia Löhrmann.
Ein guter Ansatz ist, ins eigene Schulprogramm zu gucken, zu sagen, was steht in unserem Schulprogramm, auf das eigene Umfeld zu gucken, die Schulgemeinschaft insgesamt mitzunehmen, die Eltern natürlich, es muss in der Schulkonferenz besprochen sein. Und je besser so etwas gemeinsam entwickelt wird, umso mehr stehen ja dann alle dahinter und überstehen vielleicht auch mal eine kritische Phase, wenn es noch nicht so toll läuft. Und ich finde wichtig, dass die Schule im Stadtteil oder im Viertel oder auch auf dem Land guckt, was ist denn in unserer Umgebung, wo könnten wir das denn in unserer Umgebung praktizieren und ansetzen. Und da findet man eigentlich überall Möglichkeiten. Die Kinder wollen ja die Welt entdecken. Sie wollen sie auch gestalten und dabei müssen wir sie unterstützen. Und wenn man die leuchtenden Augen sieht der Kinder, dann motiviert es einen selber auch wieder weiterzumachen.
Auch Vernetzung mit anderen Schulen, der Blick über den Tellerrand, sich selbst als lernende Organisation zu verstehen, hilft. Es ist erlaubt, in einzelnen Schritten vorzugehen, sich lernend weiterzuentwickeln. Es muss nicht sofort perfekt sein.
Da finde ich gut, wenn die Bildungsadministration, wenn die das auch aufnimmt in die Fortbildungsprogramme, wenn es zum Thema wird bei den Schulinspektionen oder den Qualitätsanalysen, zu gucken, wo stehen wir hier als Schule, was sind Qualitätsleitplanken und wie schaffen wir es, den BNE-Ansatz in diese qualitative Schulentwicklung einzuweben. Dass das nichts Aufgesetztes ist und insofern eigentlich auch nichts ist, was oben drauf kommt, sondern was implizit mit der Schulkultur, mit der Lernkultur und dem Ansatz BNE verknüpft werden kann. Dass in dieser Verknüpfung Synergien liegen und hinterher ein Mehrwert entsteht. Das ist das Entscheidende.
Das war der vierte Teil unserer Podcast-Reihe Neue Lernkultur. Wir hoffen, dass er euch Anregungen geben konnte für einen Unterricht, der die Kinder stark macht für die Zukunft. Wenn ihr die anderen Folgen verpasst habt, kein Problem. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung. In den Shownotes steht der direkte Link. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Oh Mann, sorry, liebe Jule. Mir sind noch zwei Dinge eingefallen, die ich gestern, glaube ich, nie irgendwo untergebracht habe. Aber die Gedanken kriegst du vielleicht irgendwo unter. Einer geht um die Frage, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Darum sollte es ja gehen. Da ist aus unserer Erfahrung eine Gelingensbedingung, dass man dadurch für nachhaltige Entwicklung bildet, dass man etwas Nachhaltiges bildet, dass man also gemeinsam plant, umsetzt, dann aber auch Kriterien geleitet, reflektiert und evaluiert, ob das, was man da getan hat, wirklich nachhaltig ist und nachhaltig bleibt. Der zweite Gedanke, der geht in eine ähnliche Richtung, schaut aber von der anderen Seite her. Es ist ja verwunderlich, dass nach einigen hunderttausend Abiturklausuren, die alle Problemlösungsaufgaben beinhalten sollen, noch so viele Probleme da sind.